Thema hat den Fachausschuss schon Anfang dieses Jahres in ähnlicher Weise begleitet, vor dem Hintergrund, dass ESMA hier Vorschläge unterbreitet hat, beziehungsweise eine Konsultation gestartet hat hinsichtlich der Überarbeitung von Alternative Performance Measures. Im Konkreten geht es darum, regulatorische Leitlinien zu überarbeiten hinsichtlich der oft bezeichneten Non-Gap-Meshes, weil man doch jetzt gerade bei den Regulatoren einen gewissen Handlungsbedarf sieht, weil in vielerlei Hinsicht die Rechnungslegung da gewisse Regelungslücken aufweist und man hier zumindest von regulatorischer Seite den Bedarf sieht, etwas eingrenzend einzuschreiten, also in dem Sinne hier die Rahmenbedingungen für die zusätzlichen Angaben in der Berichterstattung zu konkretisieren bzw. zu ergänzen mit weiteren Anforderungen. Man muss ganz klar sagen, das Thema ist eigentlich ein Thema, was meines Erachtens primär die Kommunikation außerhalb der Financial Statements anbelangt. Aber ESMA hat damals ja auch in den Alternative Performance Measure Konsultationen explizit auch die Angaben innerhalb eines Jahresabschlusses nach IFRS mit einbezogen. Jetzt hier bei den Vorschlägen von IOSCO, wenn Sie die Unterlagen gelesen haben, werden Sie festgestellt haben, dass man konkret hier die Angaben innerhalb eines Jahresabschlusses rausnimmt vom Regelungsumfang. Nichtsdestotrotz ist es aber ein Thema, was man gedenkt, zumindest bei dem Fachausschuss einmal vorzustellen und auch hier mit der zentralen Frage an den Fachausschuss zu diskutieren, ob die Fachausschussmitglieder es sinnvoll erachten, hier an IOSCO auch eine Stellungnahme abzugeben. Die Stellungnahme ist bis Anfang Dezember einzureichen, sofern hier Bedarf gesehen wird. Ich würde jetzt vorschlagen, einfach mal mit den Unterlage 3211a diese Slides durchzugehen, wo der wesentliche Inhalt der Leitlinien nochmal aufgezeigt wird. Und am Ende der Diskussion vielleicht die Frage an den Fachausschuss, inwiefern man hier eine Stellungnahme anstrebt. Vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, der Fachausschuss hatte ja damals auch in seiner Stellungnahme an ESMA betont, dass es hier doch eine Notwendigkeit gibt, dass man sich von regulatorischer Seite weltweit oder international abstimmt und dass ESMA hier gerade keinen europäischen Alleingang versuchen sollte. Also in dem Sinne ist natürlich das Thema auch nochmal zu betrachten. Wenn es jetzt von Fachausschussseite keine anderen Anmerkungen gibt, würde ich einfach mit den Folien einfach mal anfangen. Okay, wie gesagt, auf der Seite 3 zu dem Hintergrund habe ich jetzt eigentlich schon in meiner Erläuterung dann kurz die wesentlichen Anlässe skizziert, warum man jetzt auch von IOSCO-Seite hier eine Überarbeitung bestehender regulatorischer Vorschriften ansieht. Also in dem Sinn denke ich mal, dass das relativ klar ist, warum hier gewisser Handlungsbedarf besteht. Dann würde ich zur Folie 4 kommen. Da, wie gesagt, ist meines Erachtens schon sehr interessant, dass sich hier IOSCO insbesondere nur auf die Angaben bezieht, die außerhalb der Financial Statements gemacht werden und da aber auch keine klarere Grenzen einzieht, inwiefern diese Berichterstattung sich auf einzelne Dokumente außerhalb der Financial Statements bezieht oder generell um alle Kommunikationsmittel, die ein Unternehmen zur Verfügung steht, um mit dem Kapitalmarkt zu kommunizieren. Also so wie ich das gelesen habe, auch die IOSCO-Leitlinien sind sie so gefasst, dass es generell Leitlinien sein sollen, aber dann auf nationaler bzw. auch internationaler Ebene dann festgelegt werden sollte, für welche Dokumente bzw. Berichtsformate diese Leitlinien gelten sollen. Also die IOSCO-Leitlinien haben hier in dem Sinne keinen klaren Scope, so wie man es damals von ESMA kommuniziert hat, dass man gewisse Berichtsformen rausnimmt. Aber auch da hatte ja der Fachausschuss schon festgestellt, dass auch bei den ESMA-Vorschriften nicht ganz klar war, welche Dokumente bzw. welche Kommunikationswege sozusagen unter diese Leitlinien fallen würden und welche nicht. Vielleicht die Frage in die Runde. Ist es Ihnen beim Lesen der Leitlinien auch oder haben Sie es auch so empfunden, dass es relativ weit gefasst ist und hier eigentlich keine Grenzen gesetzt werden und generell alle oder jegliche Kommunikation des Unternehmens mit dem Kapitalmarkt darunter fallen würde. Also in dem Sinne auch würden jegliche Kommunikation, die jetzt auch Pressemitteilungen und dergleichen anbelangt, würden darunter fallen.
Ich hätte eine Vorstellung, dass das nicht unbedingt gezielt so gemeint ist und oder dass das deshalb so hinkt, weil die regulatorische Grundlage für die, wie viele Staaten auch immer, 150, so unterschiedlich ist, dass man sich vorher gar nicht darüber unterhält, was man meint, weil man gar nicht vielleicht auch so ein Bausteinsystem hat, dass man sagt, heute unterhalten wir uns über den kleinsten, heute unterhalten wir uns über Scheibe 2 oder 3 oder 4. Und dadurch, dass eben jeder sein eigenes Territorium etwas anders hat, bleibt IOSCO notwendigerweise so ein bisschen wischiwaschi, was es uns natürlich nicht leichter macht, weil wir in die Schleife kommen, ja, was ist denn nun eigentlich? Aber grundsätzlich ist es ja doch eben auf einem ziemlichen Abstraktionsniveau und dieses Abstraktionsniveau ist ja auch in der Anlage von IOSCO schon so, denn richtig fordern können sie sowieso nichts, sie können was vorschlagen. Derjenige, der was fordert in dem Sinne, ist dann im Zweifel ja, BaFin oder wer auch immer. Es ist unhilfreich, aber es wäre eine falsche Erwartung, glaube ich, oder fromme Hoffnung, wenn man meinte, dass IOSCO an der Stelle präzise wäre.
Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man in der Tat erstmal sehr abstrakt alles in den Scope mit aufnimmt und dass man im Folge dann letztendlich auch keine konkretere Unterscheidung macht, ob man zum Beispiel beim Press Release weitere Angaben machen müsste oder eben bei anderen Dokumenten eben diese Zusatzangaben nicht erforderlich sind. Also in dem Sinne, das Wichtige ist, glaube ich, daran, dass egal welche Berichtsform es betreffen würde, es müssten immer alle die gleichen Angaben gemacht werden. Also man unterscheidet sozusagen nicht irgendwo im Grad der Angabepflichten von den einzelnen Dokumenten. Ich gebe Ihnen aber auch recht, Frau Knorr, das ist gerade, wenn man sich die Institutionen anschaut, die auf internationaler Ebene agieren, immer sehr schwierig, hier klare Abgrenzungen vorzunehmen, was eigentlich gewisse Berichtsformate anbelangt. Also jüngstes Beispiel auch ist das klassisch vom IAASB jetzt auch ein Vorschlag gemacht wird, ja, welche Angaben auch einer rudimentären Prüfung unterliegen müssen bei der Jahresabschlussprüfung. Und auch da ist man sehr vorsichtig, wenn man eben zum Beispiel den Begriff Annual Report umschreiben muss, weil was ein Annual Report ist, wird eigentlich auch in aller Regel auf nationaler Ebene festgelegt.
Vielleicht sind wir noch nicht so weit, aber wenn wir so weit wären, man kann IOSCO den, ich benutze jetzt bewusst ein relativ starkes Wort, Vorwurf machen, dass es nicht abgrenzen, aber es ist eigentlich immer etwas müßig, jemandem Vorwurf zu machen, wo man weiß, dass derjenige es kaum anders machen kann. Und insofern müsste man mit seinem, man kann das relativ konstatieren, dass es nicht klar ist und man kann auch konstatieren, dass man es lieber klarer hätte. Aber wie gesagt, in Vorwurfsform ist IOSCO der falsche Adressat.
Das Wichtigste, was ich da, aber ich glaube, da wird man nachher nochmal drauf zurückkommen, ist eben die Frage, wie es mit dem Management Commentary, also mit dem Lagerberichterstattung aussieht, weil ja in aller Regel diese Berichterstattung nicht unter die Financial Statements fällt.
Und nicht unter die Regulierung von IOSCO. Damit sind wir doch an dem relativ klassischen Grenzfall. Deshalb hat doch auch der IASB das Practice Statement, weil eben diverse Regulatoren, die natürlich auch in IOSCO organisiert sind, gesagt haben, Finger weg, das geht euch nichts an, das ist unser Territorium. Und der andere sagt, das ist euer Territorium, aber wie auch immer.
Aber das wäre dann vielleicht jetzt auch schon mal eine Diskussionsfrage für die nächste Folie auf Seite 5. Nämlich hier geht es ja um diese heiß diskutierte Frage, was sind eigentlich Non-Gap Financial Measures? Und da sagt hier IOSCO relativ klar, alles, was sich außerhalb der Financial Statements befindet. Und meine Lesart wäre zumindest die, dass man sagt, dann wären letztendlich auch zumindest in einer Anfangsvermutung auch der Management Commentary, also die Lagerberichterstattung letztendlich, alle Bewertungs- oder Wertgrößen, die man im Lagerbericht gibt, grundsätzlich erstmal Non-Gap Financial Measures. Nach meiner Auffassung, weil hier steht ja auch konkret the content of the financial statements including the notes. Das heißt, aus meiner Lesart würde jetzt generell erstmal Management Commentary darunter fallen. Die Einschränkungen, die es dann geben könnte, die hat dann, macht man dann auch. Das heißt dann, wenn es eben sich nicht um Angaben gibt, die an Angaben handelt, die letztendlich schon in anderer Form reguliert sind. Also in dem Sinn, da könnte man sozusagen den Ausnahmeschluss oder den Ausschluss von Lagerberichterstattung herleiten. Aber generell von der Definition her wären es erstmal die Informationen im Lagerbericht aus meiner Sicht auch erstmal Non-Gap Financial Measures.
Und welche Konsequenz ziehen wir dann daraus? Dass wir meinen, dass IOSCO da was regelt oder dass wir meinen, dass IOSCO da nichts regelt?
Also ich lese das noch so ein bisschen anders daraus, weil letztlich ja nicht nur der Standard-Setting-Body hier gemeint ist, sondern auch andere Regulatoren, die auch zusätzliche Elemente an die Financial Statements anflanschen können, die dann auch out of scope wären. Also, aber man kann das so oder so lesen, vielleicht. In dem Lagebericht ist es natürlich dann materiell, ja, da findet man zahlreiche Non-Gap-Measures, in den Notes wahrscheinlich eher nicht. Aber ich glaube, dass unsere Kritik an dem ESMA-Diskussionspapier war ja auch, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, der Lagebericht wird damit geregelt und haben da auch entsprechend Kritik geäußert.
Insofern ist aber für mich, mag auf dem falschen Dampfer liegen, ESMA was anderes, weil Europa eine mehr oder minder gemeinsame Grundlage für den Lagebericht hat, die aber hinter Europa aufhört. Und IOSCO ist dann der Schritt aus Europa raus, der es mir schwerer macht, mir vorzustellen, wenn wir jetzt uns IOSCO gegenüber äußern, können wir eine ganze Reihe von Feststellungen machen, aber was, ich meine, Stellungnahme ist ja nicht eigentlich der Schritt, Feststellung zu machen, sondern der Schritt danach zu sagen, ob uns die Feststellungen gefallen oder nicht. Ich sehe hier immer noch so ein bisschen das Problem, wir können jetzt das alles aufzeigen, aber was wollen wir denn dann IOSCO mit auf den Weg geben? Dass sie die Finger davon lassen sollen oder dass sie zulangen sollen?
Also ich denke, wenn man eine Stellungnahme gibt, dann müsste man zumindest die zwei Dinge sagen. Zum einen Klarstellung, wie es aussieht mit solchen Berichten wie Management Commentary. Und zum anderen dann aber auch Klarstellung sagen, ob das letztendlich Regelungsbereich der Standards oder der nationalen Regulatoren bleiben soll oder eben doch auch einer einheitlichen Regelung bedarf.
Aber da sind wir an dem interessanten Punkt, wie viele Institutionen sich dann aufgerufen fühlen, das Thema zu regeln und ob die sich dann koordinieren oder abstimmen. Das heißt, wenn quasi IOSCO dann deutlich weiteren Rahmen hat als ESMA, die irgendwie auf EU sich bezieht, dann und hier in den IOSCO-Vorschriften ja auch SEC-Regeln und sonst was beachtet werden. Ja. Also meines Erachtens muss das dann allgemeiner und breiter sein, sodass andere, die das Spezifische ausgestalten, da noch reinpassen. Ja. Also alles andere bedarf einfach einer enorm hohen Koordination, damit auch die anderen Regulatoren sich in diesen Fragen gleichschalten, damit nicht irgendwie ein User mal genötigt ist, irgendwie, ja, dann steht da zwei Regularen gegenüber, die nicht zusammenpassen.
Aber ist es denn nicht Sinn und Zweck eigentlich von IOSCO eben gerade das, letztendlich hier die Vorarbeit zu leisten, dass man eben einen gemeinsamen Nenner bildet?
Ist die Frage, ob das die Vorarbeit ist oder die Nachhut?
Ja, ich wollte sagen, also, es kann ja immer nur ein kleinstes gemeinsames Vielfaches sein. Denn man wird mit Sicherheit niemals irgendwo die SEC ausbremsen und sagen, du musst jetzt mal ein paar deiner Verlautbarungen zurückziehen, weil sie nicht dem Rest entsprechen. Also ich sehe das immer nur als Lowest Common Denominator. Wenn ein nationaler Regulator darüber hinausgehen will, dann ist das halt so, ja.
was anders ist in der EU, weil wir in der EU manchmal Dinge haben, die mehr oder minder abschließend geregelt sind.
Es wird in den USA für die einzelnen Bundesstaaten dann genauso sein. Ja, also klar.
Gibt es sonst noch Anmerkungen? Also das ist jetzt eigentlich meines Erachtens immer die grundlegende Frage, Scope und Definition. Also das Erste ist eigentlich immer die Definition und dann letztendlich, auf welche Dokumente das man anwenden soll.
Das Wichtige, was mir hier aufscheint im Vergleich zu ESMA, ist, dass ich den Anwendungsbereich deutlich eingeschränkt sehe, weil es hier nur um Financial Messages geht, während es bei ESMA um jegliche Non-GAAP-Zahlen ging. Das sehe ich einen ganz, ganz wesentlichen Unterschied. Und das ist etwas, wofür wir ESMA damals auch angeboxt haben, wo wir gesagt haben, was interessiert dich, die Schuhgröße irgendwie meines Vorstandes oder so. Ja. Das Entscheidende ist, ihr sollt Non-GAAP Financial Measures regulieren. Das heißt, wenn jemand irgendwelche Zahlen nimmt, die in Bezug zu dem Primary Financials haben und ihr die frisiert, dann möchte ich ganz gerne in der Überleitung sehen, wo da genau die Schere angelegt wurde.
Aber ja. Jetzt müsste ich mal konkret aus einem Beispiel fragen, was jetzt unter Financial Measure verstehen würden. Also es gibt jetzt klassisch zwei Beispiele, die ich jetzt aufführen könnte. Zum Beispiel bei gewissen Unternehmen ist es ja auch immer die Nutzerzahl oder die Subscriberzahl ist ja auch ein Indikator teilweise, wie gut das Unternehmen Performance macht. Würden Sie jetzt sagen, das würde sozusagen nicht unter die Financial Measures fallen? Wie wäre es, wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel Angaben über Ölvorkommen oder seine Mineral Resources. Das war ein Fall, den man letztens beim CMAC-Meeting beim ISB diskutiert hat, auch vor dem Hintergrund, dass der ISB ja auch beabsichtigt, da etwas mehr versucht, Klarheit zu schaffen hinsichtlich der IFRS, inwiefern man sozusagen Zusatzangaben machen kann, die oft als Non-GAAP bezeichnet werden. Aber da war ein klassischer Fall eben die Angabe von Rohstoffvorkommen. Wären das jetzt auch sozusagen Financial, oder wären das keine Financial Measures in dem Sinne? Oder ist da eher die Trenngrenze sehr schwer?
Für mich sind es keine. Ja, weil es eigentlich nichts mit Finanzen zu tun hat. Ich denke auch, man muss da sehr genau unterscheiden, weil wir da wahrscheinlich an zwei Ecken gleich in Konflikt kämen. Das eine ist die Frage, ist das überhaupt eine Financial Measure? Das zweite ist das etwas, was außerhalb der Financial Statements plus Notes steht? Denn wenn wir uns über IFRS 6 unterhalten, dann gibt es dort ja natürlich Angaben, die in die Notes hineingehen und die sind ja explizit ausgenommen dann.
Ja, gebe ich Ihnen recht. Mhm. Nur es ist ja gerade immer, wenn man jetzt gerade unter dem Blickwinkel, dass eigentlich das Haupt- oder die Hauptbedenken meines Erachtens immer darin bestehen, was die Unternehmen außerhalb der Financial Statements kommunizieren.
Klar, aber ich sag mal, ich glaube, das Hauptaugenmerk von den Regulatoren liegt darin, dass die Unternehmen die eigentlich geforderten Maßzahlen des Abschlusses nicht zur Kommunikation verwenden, sondern modifizierte Größen verwenden. Ich verwende eben nicht Profit or Loss for the Period, sondern ich nehme EBIT oder ich nehme Adjusted EBIT oder ich nehme Umsatz in der Cash-Größe ausgedrückt oder weiß der Kuckuck was. Also ich verwende halt nicht die Zahlen, die ich originär aus dem Primary sehen könnte, sondern ich nehme eine abgeleitete Größe. Und solange die unkommentiert stehen bleibt und der Leser vermeintlich nicht weiß, wie diese Zahl gebildet wurde, ergibt sich halt ein Erklärungsbedarf. Und ich glaube, genau diese Erklärungslücke soll geschlossen werden. Das ist das eigentliche Ziel, das hier hintersteht.
Da würde ich jetzt von Ihrer Sichtweise würde ich davon ausgehen, dass Sie jetzt sehen würden, dass unter Financial Measure alles nur das fallen sollte, was man sozusagen auch überleiten kann auf die GAAP-Zahlen. Damit so man einen relativ engen Scope gefasst hat, was unter Financial Measure zu fallen soll.
Ja, ich glaube schon. Und damit eben auch einen deutlich engeren, als das bei ESMA der Fall war.
Ja.
Exakt. Weswegen ich auch grundsätzlich mit den JOSCO-Leitlinien hier weitaus weniger ein Thema habe, als mit den ESMA-Leitlinien.
Was wir dann wohlwollend überbringen wollen?
Also das waren jetzt eigentlich die Kernthemen hinsichtlich Scope und Definition. Dann hatten letztendlich IOSCO auch eine Reihe von, ja, Sie umschreiben es als Expectations angegeben, also eine Art, was wird sozusagen Regulatoren erwarten von Unternehmen, was als Zusatzangaben gemacht werden. damit letztendlich diese Angaben auch verständlich sind. Und ich würde das einfach mal kurz durchgehen. Auf der Folie 6 geht es eben darum, auch letztendlich Angaben darüber zu geben, wie letztendlich sich die Financial Messer aufstellt. Ich habe mal hier zwei Punkte reflektiert. Ich glaube, bei dem Punkt 2, ich glaube, das ist das Wichtigste, should reflect the composition of the measure. Also das ist meines Erachtens, ich glaube, das Hauptanliegen, dass man eben versteht, was man mit dieser Größe beabsichtigt oder was da dahinter steht. Ich habe aber eher ein Problem mit dem Punkt 4, weil hier steht eben, explicitly stated, a non-GAAP financial measure does not have a standardized meaning prescribed by the issuer GAAP and therefore may not be comparable to similar measures presented by other issuers. Mit dem Statement kann man ja eigentlich erstmal nichts sagen, weil man sagt, ja, das, die ganzen Non-GAAPs sind halt nicht reguliert. Aber ich habe mir da eben mal eine Frage gestellt, wie sieht das aus zum Beispiel? Es gibt ja auch in den IFRS Line-Items, die aus meiner Sicht nicht so ganz standardisiert sind. Also typisches Beispiel Cost of Sales. Würden Sie jetzt sagen, Cost of Sales ist ein Line-Item, das standardisiert ist? Oder ist es eher ein Line-Item, was man letztendlich, was gewissen Ansatz- und Bewertungsgrenzen oder Anforderungen unterliegt, aber standardisiert, kann man doch meines Erachtens von den IFRS auch nicht zurzeit sagen, dass sowas wie die Umsatzkosten einer gewissen Standardisierung, also Revenue, ja, würde ich unterschreiben, aber bei Cost of Sale hätte ich da jetzt zumindest bei den IFRS auch etwas, also vor diesem Hintergrund habe ich einfach mal das Ganze mal mir überlegt, inwiefern man dann letztendlich vielleicht auch etwas Fehlinformationen gibt, weil ich denke auch bei gewissen Abschlüssen oder gewissen Abschlussinformationen ist eben auch keine wirkliche Standardisierung vorliegend.
Also bei den Umsatzkosten, da sehe ich es ein bisschen gelassener, muss ich gestehen, weil wie Umsatzkosten definiert sind, glaube ich, das ist schon für alle Unternehmen einheitlich. Hier geht es ja, glaube ich, mehr in die Frage, wie dann die Gemeinkosten, die sind ja wohl insbesondere bestimmt werden. Und das ist etwas, wo der IASB wahrscheinlich mehr gar nicht vorgeben kann, weil es maßgeblich mit der Organisation von Unternehmen zu tun hat. Dass sich die Herstellkosten unterscheiden von Unternehmen zu Unternehmen, das ist wahrscheinlich so, hängt aber eben dann tatsächlich damit zusammen, welche Kosten ich eben zurechnungsfähig habe und welche ich eben nicht habe. Aber ich glaube nicht, dass ich per se ein Wahlrecht habe, bestimmte Kostenarten draußen zu lassen und andere reinzunehmen. Sondern wenn ein bestimmter Tatumstand da ist, dann ist das eine 0-1-Entscheidung. Das sehe ich eben hier dann bei dem Punkt 4 etwas anders, wobei ich Ihnen zustimmen würde, dass das eigentlich eine Bedingung, als Bedingung formuliert sein müsste, für den Fall, dass ein Non-GAAP-Measure nicht standardized ist, dann soll ich auf jeden Fall mich vorsichtig äußern. Ich gebe ein Beispiel wie EBIT oder EBITDA. Da würden wir sagen, jeder weiß, dass das Before Interest, Depreciation and Amortization ist und Taxes. Nur wenn wir dann bei Interest sind und ich mir jetzt mal gerade überlege, was wir so alles in Interest in der G&V gerade bei Finanzdienstleistern stehen haben, das ist dann schon hochspannend. Ja, da tauchen Dividenden auf, tauchen Mieterträge auf, da tauchen Auflösungen von Disagion auf, ja, was nicht unbedingt etwas mit Zins vermutlich in dem Sinne zu tun hat, wie diese Kennzahl mal gebildet wurde.
Wo ist denn? Zinsmieterträge aber nicht.
Ja. Ja. Also insofern.
Aber da macht ihr bitte auch keinen Sinn.
Nee, aber ich wollte jetzt damit nur zum Ausdruck bringen, also wie die Zahl gebildet wird als solche, wissen wir eigentlich, das ist klar, nur da ist es so, dass die Auslegung im Grunde genommen, was nun Interest ist und was auch als Tax gilt, durchaus vielleicht unterschiedlich. Und für solche Fälle soll ich dann halt sagen, pass mal auf, Vorsicht, das mag sein, dass es anders gesehen wird, wir verstehen unter EBIT Folgendes.
Aber ich verstehe Sie voll und ganz, Herr Barco, und ich habe mir eigentlich genau die gleichen Fragen gestellt, nur ich habe das Thema Cost of Sales genommen, weil ich denke, da gibt es die gleichen Diskussionen, gerade bei Impairment. Inwiefern Impairment sozusagen in die Cost of Sales mit einfließen soll oder nicht. Und ich denke, das wird auch meines Erachtens war auch ein Thema, glaube ich, mal bei Regulatoren, die gesagt haben, also da müssen wir uns mal etwas mehr beschäftigen, wie sozusagen Impairment erfasst wird oder wo er ausgewiesen wird, weil die IFRS zumindest aus meiner Sicht da in zur Zeit sehr wenig Vorgaben machen.
Aber das ist dann eigentlich eher eine Regelungslücke, die ich praktisch beim Standard habe. Wenn das einmal geregelt wird, wird es dann ja jeder selbst machen. Bei EBIT habe ich aber einen ungeregelten Bereich und deswegen besteht eben die Freiheit, diese Zahl auszulegen, wie man will. Also deswegen sehe ich da schon einen gewissen Unterschied. Und ich sage mal, bei all den Fällen, wo wir sagen, hier kommen Bilanzierer zu unterschiedlichen Ergebnissen, ist das theoretisch ein Fall, der vor EFRIG dann gehört und EFRIG müsste dann den Hammer runtersausen lassen.
Dann auf der Folie 7 meines Erachtens zwei Punkte, die ich glaube etwas unstrittig sind, also Unbiased und Prominence of Presentation of Gap Measures versus Non-Gap. Ich hatte ja auch bereits, glaube ich, in der Covernote darauf hingewiesen, dass sehr viele Vorgaben hier, die man als Disclosure sozusagen erfordert oder die Anforderungen, die man hier stellt, sehr stark angelehnt sind, zum Beispiel auch an dem, was die US-SEC für seine Non-Gap-Disclosures hat, und das ist meines Erachtens auch hier eins zu eins übernommen, dass letztendlich die Informationen nicht biased sein sollen und auch, dass man hier nicht mit einer größeren Prominenz etwas darstellen sollte. Ich gebe nochmal zu bedenken, dass der Fachausschuss damals auch an ESMA kommuniziert hat, dass wenn man sozusagen diese Non-Gap-Measures mit Zusatzinformationen unterstützt oder unterfüttert oder unterlegt, zum Beispiel eben auch mit Definitionen, warum man sie benutzt und wie man sie benutzt, dass man dann eigentlich allein durch die Tatsache, dass man eben mehr Informationen bereitstellt für diese Angaben, dass man dadurch automatisch schon die Prominenz etwas erhöht. Aber wie gesagt, also ich denke vor dem Hintergrund, dass man hier die Angaben in ähnlicher Natur auch bei anderen Regulatoren findet, muss man sagen, dass das auch hier eigentlich von IASCO ein gewisser gemeinsamer Nenner ist, den man hier aufbaut. Dann würde ich vielleicht zu Folie 8 kommen. Und da geht es eigentlich darum, dass letztendlich hier, und das hat Herr Barco auch schon angesprochen, dass es eigentlich darum geht, auch die gewissen Modifikationen in Kennzahlen nachzuvollziehen und natürlich ein Schlüsselelement dahingehend, wie man das Ganze nachvollziehbar machen kann, ist eigentlich die Überleitungsrechnung von Gap-Zahlen. Was mich letztendlich etwas irritiert, und ich habe das einfach auch mal etwas dick angestrichen, überleiten gibt hier bei IOSCO Most Direct Comparable Gap Measure. Das ist auch so die Wortwahl bei der US-SEC. ESMA hatte damals die Wortwahl gewählt Most Relevant Comparable Gap Measure. Und da war mir zumindest nicht ganz klar, wo der Unterschied zwischen Most Relevant und Most Directly Comparable besteht. Aber ich glaube, da könnte man, wenn man wollte, nochmal nachhaken bei der IOSCO, was man darunter zu verstehen hat.
Ich könnte mir vorstellen, das Most Directly ist die Zahl, die geografisch am nächsten bei dieser Zahl steht. Und das muss dann nicht zwingend die Most Relevant sein, sondern es kann sein, dass eine Überleitung zu einer anderen Zahl in der Rechnung dann vielleicht einfach aussagekräftiger oder relevanter ist.
Das heißt eigentlich auch, um die Überleitung so kurz wie möglich zu
machen. Ja, genau.
Also so hatte ich es auch verstanden, aber ich hatte einfach nochmal den Punkt aufgenommen, dass letztendlich bei ESMA damals Most Relevant stand und nicht Most Directly Comparable. Und ich glaube, auf Folie 9 auch ein Punkt, der relativ unstrittig sein sollte, dass man hier von IOSCO auch erwartet, dass die Kennzahlen generell einer gewissen Konstanz unterliegen sollen. Also ich kann nicht die Angaben von einmal im Jahr weglassen und dann im nächsten Jahr wieder hinzufügen und dann wieder weglassen. Also das, was man eigentlich auch bei den IFRS und auch im HGB kennt, dass man einen gewissen Stetigkeitsansatz oder Anforderungen hat, das wird meines Erachtens hier auch bei den Angaben, bei den Non-Gap Financial Measures gefordert. Man hat ja damals bei ESMA vom Fachausschussseite kritisiert, dass so wie die Wortwahl von ESMA gewählt wurde, man eigentlich kaum Möglichkeiten gesehen hatte, hier die Non-Gap Financial Measures einmal zu wechseln, weil man da ja die Wortwahl gewählt hatte, dass man halt in Rare Circumstances und war ja der Hinweis, dass eigentlich die Formulierung Rare Circumstances eigentlich darauf hindeutet, dass man eigentlich nie die Änderung machen sollte. Ich glaube, das ist hier etwas liberaler formuliert, dass man sehr wohl die Möglichkeit sieht, aber trotzdem eine gewisse Schärfe auf den Stetigkeitsanforderungen belegt. Also in dem Sinne aus meiner Sicht eher unproblematisch, was man hier auch hinsichtlich der Angaben zur Stetigkeit fordert. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der oft diskutiert wird, ist der letzte Punkt oder die Anforderung, die man hier bei IOSCO auf Folie 10, also mit diesen Recurring und Non-Recurring Items, dass man hier relativ klar sagt, also man sollte von Unternehmerseite nicht etwas als Non-Recurring bezeichnen, wenn davon auszugehen ist, dass es sich auch in der Vergangenheit bzw. auch in der Zukunft wiederholt hat bzw. wiederholen wird. Sofern man davon ausgeht, dass dies vorliegt, sollte man auf jeden Fall eben hier nicht dem User irgendetwas vortäuschen, dass etwas einmalig ist und sozusagen nicht wiederkommt. Ich glaube auch das, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass es auch letztendlich bei der US-SEC die Standardvorgaben sind und ich glaube aus meiner Sicht auch relativ unproblematisch. Die Frage ist halt nur, inwiefern man das letztendlich noch konkretisiert. Also ich weiß, bei der US-SEC hat man diese Zwei-Jahres-Regelung, wo man sagt, also alles, was ich da so in zwei Jahre Zukunft blicken kann und wenn ich davon wirklich ausgehe, dass es in den nächsten zwei Jahren nicht nochmal wiederkommt, dann kann ich wirklich von Non-Recurring ausgehen. Aber hier ist es ja relativ breit formuliert und eher nicht mit solchen klaren Unterstützungsangaben wie einen gewissen Zeitbezug vorgegeben. Also in dem Sinne auch meines Erachtens hier ein relativ klar principle-based Ansatz, den man, glaube ich, wenig widersprechen kann. Ansonsten, wie gesagt, wird auch noch von IOSCO darauf hingewiesen, wie es aussieht, wo man diese Zusatzangaben machen kann. Und ich habe einfach mal auch hier etwas fett hervorgehoben, dass man, so interpretiere ich zumindest die Leitlinien, das Ganze auch in ein separates Dokument auslagern kann. Diese ganzen Non-Gap-Angaben macht meines Erachtens auch sehr viel Sinn, gerade wenn man immer die Angaben in Pressemitteilungen nutzt oder in anderen Kommunikationsinstrumenten, ist es natürlich sehr sinnvoll, dass man hier gerade was die Definition oder die Komposition von gewissen Financial Measures anbelangt, dass man hier auf ein zentrales Dokument zurückgreifen kann. Ich weiß zum Beispiel, dass von Siemens eben auch so ein separates Publikation besteht, wo man eben konkret die Non-Gap Measures einzeln beschreibt und auch nochmal aufführt. Also das ist für die Unternehmen, die letztendlich am US-Kapitalmarkt gelistet sind. Ich glaube, Standard ist nur die Frage eben, ob das letztendlich in diesem Umfang auch jetzt auf andere Nationen in ähnlicher Form übertragen werden kann. Aber zumindest im US-amerikanischen Markt weiß ich, dass das relativ Standard ist, dass man hier separate Dokumentationen veröffentlicht, die sich mit den Non-Gap Financial Measures beschäftigen, wo man sagt, also das ist der Inhalt, so definieren wir das Ganze, so nutzen wir die ganze Information und so kann man es überleiten zu den aktuellen aktuellen Financial Statements. Also auch das nichts Neues in dem Sinne, sondern eigentlich schon gelebte Praxis. Dann hatte ich Ihnen auf Folie 12, wie gesagt, aus meiner Sicht nochmal eine kurze Zusammenfassung, wie ich das Ganze sehe, also der Vorschlag von IOSCO, also grundsätzlich kann man das Ganze begrüßen, hatte man von Fachausschussseite damals eben auch angeraten, dass erstmal sich auch mit IOSCO und anderen Regulatoren koordinierter zusammensetzen sollte. Aus meiner Sicht, auch schon erwähnt, gab es die ähnlichen Bedenken, was die Definition und Anwendungsbereich anbelangt. Das Ganze ist etwas schwammig, natürlich auch der Natur der Sache gegeben, wie Frau Knoll schon angemerkt hat, dass man eben, wenn man auf internationaler Ebene agiert, dass man sehr schwerlich da relativ konkrete Angaben machen kann, weil sich doch die nationalen Anforderungen sehr stark unterscheiden und auch die Hoheitsrechte ganz anders liegen. Der Anwendungsweise hat die Werkzeuge erwähnt, auch das Outside of Financial Statements, das ist vielleicht ein Punkt, den würde ich nochmal gerne aufgreifen, nochmal diskutieren, weil man den zurzeit auch gerade beim ISB, bei der Disclosure Initiative diskutiert, was eigentlich Outside of Financial Statements bedeutet. Heißt Outside of Financial Statements, dass ich eine Angabe außerhalb des Jahresabschlusses mache? Oder ist zum Beispiel auch Outside of Financial Statements, wenn ich eine Angabe innerhalb der Financial Statements gebe, aber eben sie zum Beispiel grafisch abhebe oder separiere und sage, hier Non-GAAP, Non-IFRS Financial Measure. Also in dem Sinne, das Outside, wie muss ich Outside definieren? Ist es einfach physisch, dass wirklich die Information außerhalb des Jahresabschlusses liegt? Oder kann ich zum Beispiel auch eine Information in einen Jahresabschluss integrieren, aber trotzdem als Outside of Financial Statements definieren?
Also ich glaube, das geht sprachlich nicht, aber da müssten Sie vielleicht tatsächlich mit Muttersprachler nochmal Rücksprache nehmen. Outside of Financial Statements ist eine geografische Angabe, keine inhaltliche. Also sonst müsste es heißen, outside of the scope of, oder irgendwas in der Form, damit man sagt, das ist nicht Gegenstand dessen, was da in dem Financial Statement stehen darf. Ich glaube aber, dass ein Punkt, der aus unserer Sicht sehr wichtig wäre, zu klären wäre, solche Angaben sind, bei denen wir eine Verlagerung in den Lagebericht vornehmen, bei gleicher Prüfungsschärfe, um eine Duplizierung von Angaben zu vermeiden. Also denke an Fair-Value-Angaben meinethalben, an Risikoangaben und ähnliches, was ich eben auslagere, vom Anhang wegnehme. Dann ist es formal gesehen natürlich nicht mehr in den Financial Statements as defined, sondern es ist jetzt auf einmal irgendwo anders. Geht das auch darum? Also ist es wirklich die reine Geografie oder ist es so, dass man sagt, alles das, was nicht von den allgemeinen Angabepflichten, so wie in den IFRS beschrieben, erfasst wird? Und dann würde ich nämlich sagen, gut, dann ist es natürlich so, wenn ich dann die Risikoangaben nur geografisch verlagere, dann bleiben sie trotzdem inside of the financial statements plus notes.
Also genau vor dem Hintergrund diskutiert man eben diesen Begriff outside, weil ich weiß, genau mit diesem Cross-Referencing, da verwendet man auch beim ISB den Begriff outside of financial statements, dass man eben genau sagt, also man hat hier Informationen, die zwar Teil des IFRS-Abschlusses sind, aber trotzdem in andere Berichtsbestandteile eingliedert. Zumindest das Gute ist, wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, dass ja der IAASB zurzeit daran arbeitet, hier auch nochmal eine Klarstellung zu geben. Und die sagen zum Beispiel eben auch klar, also diese Cross-Referencing, also diese cross-referenzierten Informationen sind trotzdem Bestandteil und sollten nicht als Outside of Financial Statements angesehen werden. In dem Sinne, das Outside, ich weiß nicht, ob dann wirklich bei Muttersprachlern das nur auf Geografie bezogen wird oder ob man das eben Outside of the Scope, wie Sie auch schon sagten, also ich weiß noch, dass es halt dieses Outside of Financial Statements eben leider Gottes auch in den IFRS, gerade bei dem Cross-Referencing, so verwendet wird. Ich glaube, das hat auch diesen ganzen Ketteneffekt, dass man eben die gleiche unglückliche Formulierung eben in verschiedenen anderen Bereichen wiederfindet. Aber das wäre in der Tat, wo man jetzt sich nicht nur die Frage stellt, wie sieht es aus mit den Informationen, die man sozusagen als Bestandteil der IFRS-Abschlusses auslagert, sondern genau die andere Richtung, dass man eben sagt, man hat hier irgendwo Management Commentary, also Key Performance Indicators. Wenn ich die jetzt endlich in den Abschluss hineinlagere oder hineinsetze, ist das dann inside oder trotzdem noch outside of financial statements? Also das ist irgendwo eine gewisse Philosophiefrage, aber können natürlich auch Klärungsbedarf mal darstellen.
Klärungsbedarf besteht. Wollen die Herren eine Stellungnahme abgeben? Wenn ja, bis welchen Inhalts?
Was spricht dagegen, eine Stellungnahme abzugeben? Also inhaltlich sind es die gleichen Punkte, die wir für relevant fanden, schon bei der ESMA und along the lines der ESMA-Stellungnahme würde ich eine Stellungnahme auch gegenüber IOSCO befürworten. Dann sollte man vielleicht nochmal die Punkte durchgehen, die jetzt abweichen, wenn wir das noch nicht gemacht haben oder wo sich vielleicht zusätzlicher Diskussionsbedarf ergibt, aber ansonsten fände ich das ja, für sinnvoll, denn es ist absolut ein relevantes Thema für die Constituents.
Würde ich genauso sehen, würde auch genau das Vorgehen im Grunde genommen befürworten. Also das scheint auch international bei allen Gremien, die ich einen Einblick habe, genauso gemacht zu werden.
Aber jetzt müsste ich konkret nachfragen, man hat ja, einen Punkt hat man ja schon jetzt diskutiert, dass man sagte, also die Angaben von IOSCO, wenn man sie halt so interpretiert, dass Financial Measures nur die Angaben umfassen sollten, die man überleiten kann auf GAAP Measures, dann wäre jetzt meines Erachtens ein wesentlicher Kritikpunkt gegenüber ESMA, wäre ja vom Tisch.
Man kann es aber auch begrüßend feststellen.
Genau. Das auf jeden Fall. Ich glaube, was man auf jeden Fall auch mit nochmal aufnehmen sollte, ist die Frage, wie sich das mit dem Management Commentary darstellt, weil das ja doch immer wieder Klarstellungsbedarf sieht und zumindest man auch bei IOSCO nicht diesen Fall Management Commentary konkret adressiert. Ansonsten wäre jetzt auch meine Frage, mit den Vorschlägen, die IOSCO hier macht, hinsichtlich der zusätzlichen Angabepflichten. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es, wie gesagt, das, was man eigentlich auch schon bei der SEC vorfindet an Angabepflichten. Jetzt wäre meine Frage an den Fachausschuss, ist es etwas von den Angabepflichten her, mit dem der Fachausschuss sagen könnte, ja, das ist ein akzeptabler Umfang? Vor dem Hintergrund, dass man letztendlich sagt, also man beschränkt das ja auf diese Financial Measures. Oder hat man jetzt eben konkrete Bedenken, was jetzt die einzelne Anforderung anbelangt, also diese Expectation, die IOSCO hier aufgeführt hat?
Also ich hätte damit überhaupt kein Thema. Ich hatte auch eigentlich kein Thema mit den Angabepflichten bei ESMA, die ja da eigentlich relativ gleich waren. Was mich dort störte, war schlicht und einfach der Anwendungsbereich. Ja. Das Netz, über das ESMA diese ganzen Regelungen ausgebreitet haben wollte, aber ansonsten fand ich, also das, was da drin steht, ist absolut sinnvoll. Dass ich, wenn ich mit Maßzahlen arbeite, sagen muss, wie sie zusammengesetzt werden, sie rücküberführen muss auf irgendeine relevante Größe im Abschluss das, und dass ich es stetig beibehalten muss, also das ist ja alles irgendwo doch höchst sinnvoll.
Wobei ich das nicht rausgelesen habe, was Sie hier als vorletzten Punkt haben, dass man quasi korrespondierende Gap-Angaben zu erstellen hätte. Also Überleitung, ja, erklären, wie zusammengesetzt, aber korrespondierende Gap-Angaben, weiß ich nicht.
Naja, most directly comparable Gap-Measure.
Die muss man immer parallel angeben, und zwar mindestens so prominent wie das Non-Gap-Measure. Und das ist auch ein Punkt, muss ich sagen, der mich stört, weil das kann, glaube ich, im Einzelfall schon dazu führen, dass man neben jedem Non-Gap-Measure dann noch eine zweite Zahl, also die dann eher verwirrt, Überleitung und so weiter, alles okay, aber wenn ich sage, das Unternehmen, dieses Non-Gap-Measure ist wirklich relevant und wollen meine Analysten sehen und so will ich auch kommunizieren,
das zu erklären, und dann wie das zustande kommt,
daneben dann irgendeine Zahl stellen der gleichen Prominenz oder höherer Prominenz, von der ich eben gerade sage, die ist irgendwo nicht so sinnvoll, und deswegen verwende ich ja gerade den Non-Gap-Measure, da dreht man sich irgendwo ein bisschen im Kreis. Es geht dann schon in Richtung Verbot von Non-Gap-Measure.
Obst hat dann ja noch den Satz hinterhergeschoben, aus dem ich mir abgeleitet habe, dass sie damit darauf abspielen wollen, wie es mit Presseerklärungen ist oder Profit-Erklärungen in der ersten Pressekonferenz am 2. Januar oder sowas ähnliches.
Also das ist genau der Punkt, der sich für mich gestellt hat, weil in aller Regel ja die Press-Releases vor dem eigentlichen Abschluss gemacht werden. Und da kam mir eben genau die Frage auf, wenn man eben diese most directly comparable, also da sage ich mal, da muss man ja eigentlich schon testierten Abschluss vorliegen haben, um diese Zahl überhaupt zu veröffentlichen zu können. Da habe ich einen gewissen Zielkonflikt gesehen.
Ja, ich glaube, das geht gar nicht. Man kann erklären, wie die sich zusammensetzt.
Ja, ja gut.
Wie die sich überleitet aus dem Abschluss, wenn er da wäre, aber...
Aber wir können dann darauf hinweisen, dass das sind meines Erachtens zwei verschiedene Sachverhalte. Zum einen kann ich eine Angabe machen, auch wenn ich noch keine Gap-Zahl habe. Das wäre die erste Frage. Und wenn ich die zweite Frage ist dann eher dahingehend, muss ich immer eine Überleitung machen zu den Gap-Zahlen, wenn ich letztendlich eine Gap-Zahl vorliegen habe. Also das sind für mich zwei verschiedene Sachverhalte. Man könnte das Ganze in dem Sinne mal adressieren, dass man hier den Regulator sensibilisiert, dass es gewisse Konstellationen gibt, wo man eben nicht überleiten kann, und inwiefern das überhaupt sinnvoll ist. Die andere Frage ist natürlich, Herr Sauer, wenn Sie sagen, also Sie sehen das eher problematisch, dass man generell alle Zahlen überleiten soll zu Gap-Measures. Das wäre natürlich jetzt nochmal ein Punkt, den man hier nochmal diskutieren sollte, weil wir hat jetzt auch vom Fachausschussseite gehört, dass man es sehr sinnvoll erachtet, wenn man generell versteht, wie sich die Zahl ergibt. Und aus meiner Sicht ist es eben gerade diese Überleitungsrechnung, die nicht nur festlegt, okay, also die und die Komponenten sind generell enthalten, aber dass man eben auch eine saubere Überleitung hat. Ich kann natürlich auch sagen, eine Überleitung kann natürlich auch sein, irgendwo, ich weiß nicht, irgendeine Gapmesh und dann Other Adjustments und dann habe ich...
Ja. Ja, also eine Überleitung, dass man inhaltlich erklären muss, wie man zu der Zahl kommt, okay, aber ob ich diese andere Zahl, die Gap Measure, dann immer an mit gleicher Prominenz in jeder Kommunikation zeigen muss, das kann ich mir irgendwo plastisch noch nicht so vorstellen bei allen Non-Gap Measures, die so verbreitet werden.
Das wäre jetzt die Frage, die man interessieren sollte.
Dass man das auch mit einer niedrigeren Prominenz, ich meine, dass es nicht nur eine Fußnote in einer nicht lesbaren Schriftgröße ist, das ist vielleicht das, was man verhindern möchte. Aber es muss doch ausreichend sein, wenn es mich interessiert und ich sage, wie komme ich dahin, dass ich das nachschaue, muss es dann daneben in gleicher Prominenz sein, in der gleichen Schriftgröße sozusagen. Die Diskussionen sehe ich schon kommen.
Naja, es gibt schon Leute, die sagen, wenn ich nachher nur Non-Gap-Measures in 24 Fett unterstrichen rot mache und alle Gap-Measures in 8 grau, wie auch immer, Dünndruck, dann gehen die irgendwo unter. Und die Equal Prominence, weiß ich nicht, wie weit man die auf die Goldwaage legen muss, aber dass eben die Extreme nicht equal sind, das ist schon klar.
Also meines Erachtens ist es auch nicht so, wenn man jetzt zum Beispiel gewisse Zahlen kommuniziert, Non-Gap-Zahlen, dann ist es ja auch nicht meines Erachtens nicht so angedacht, dass man jetzt, wenn man sagt, auf Seite 2 und auf Seite 5 habe ich jeweils die Zahl, die ich kommuniziere in meinem Press Release, dass ich jetzt auf Seite 2 und auf Seite 5 auch nochmal jeweils immer die korrespondierende Gap-Zahl, sondern es würde dann reichen, wenn man einmal eine Überleitungsrechnung hat, irgendwo auf Seite 6 oder wie auch immer. Aber ich sehe diese Anforderung nicht so, dass man sagt, also überall dort, wo ich jetzt diese Non-Gap-Measure berichte, muss ich auf der gleichen Seite irgendwo auch die Gap-Measure berichten. Also das ist, glaube ich, eher so angesehen aus meiner Seite, wenn man sagt, also wenn in dem Dokument auch irgendwo nachvollziehbar mit nicht mit minderer Prominenz eben die Überleitungsrechnung dargestellt wird, dann kann man dem Ganzen auch nicht sagen, dass es diese Non-Gap-Measure mit mehr Prominenz berichtet wird. Also es muss zumindest relativ klar und nicht mit untergeordneter Bedeutung die Nachvollziehbarkeit der Berechnung bestehen.
Ja, das hört sich dann schon ein bisschen anders an vom Wording. Und vielleicht sollte man in die Richtung sich dann positionieren. Es geht ja nicht so, was zu verstecken, aber einen zu engen Rahmen, der einen zu was zwingt, sage ich mal, was irgendwo auch nicht mehr vermittelbar ist und nicht mehr übersichtlich. Davor schrecke ich so ein bisschen zurück. Aber wir haben ja auch in der nächsten Sitzung dann nochmal Zeit. Am 5. Dezember.
Also dann müsste dann der Entwurf
womit ab. Wir haben in aller Theorie, wir müssen nochmal an die Agenda, im Dezember ja nur einen Tag. Und wir haben ein paar Dinge, die, glaube ich, etwas prominenter sind. Aber müssen wir gucken. Das Beste wäre, je früher, desto besser einen Entwurf zu haben.
Okay. Ja, dann, ja, nur falls ich nochmal... Auch zum letzten Punkt, ja noch auf Folie 12 mit den Teilkonzernabschlüssen, das zielt eigentlich in die ähnliche Richtung, wie wenn dann kein Abschluss vorliegt oder, glaube ich, die gleiche Frage mit den Proforma-Abschlüssen. Man hat ja, glaube ich, bei der AG auch mal diskutiert, kann überhaupt ein Unternehmen einen IFS-Teilkonzernabschluss aufstellen, wenn man eben die konkrete... es geht halt, oder wir haben ja bei der AG-Rahmenkonzept diskutiert, inwiefern man bei einem Teilkonzernabschluss ja das Control-Prinzip auslegen muss, weil ja irgendwo bei einem Teilkonzern ja zumindest immer die Mutter Durchgriffsrechte hat und am Ende des Tages, wenn man es genau auslegen würde, eigentlich auf der Aktivseite nichts stehen dürfte. Aber ich glaube, das ist eben auch so eine Frage, das ist aber eher eine spezifische Frage. Ich glaube, mit dem Punkt, den der Fuhrmann schon adressiert hat, dass man sagt, also wie ist das überhaupt bei den Fällen, wo keine Gap-Zahlen vorliegen, wie man da sich zumindest von IOSCO-Seite das vorstellt, wie man die Zahlen komplizieren sollte. Ist, glaube ich, ein valider Punkt. Ansonsten gibt es noch weitere Fragen. Ich kann Ihnen vielleicht noch kommunizieren, also mir ist zu Ohren gekommen.
Sind wir jetzt in Auflösung begriffen? Aber trotzdem können Sie weiterreden.
Also ganz kurz vielleicht noch, falls es jetzt jemanden interessiert, also mir ist zu Ohren gekommen, dass ESMA trotzdem auch dieser IOSCO-Vorgaben weiterhin bestrebt, bis Jahresende oder Anfang des nächsten Jahres ihre Vorgaben zu veröffentlichen. Also in dem Sinne die Hoffnung, dass man hier vielleicht das Ganze mit IOSCO etwas verzögert. Ich weiß nicht, ob man die haben sollte.
Also was ESMA wahrscheinlich machen wird, ist, dass sie das frühestens im zweiten Quartal nächsten Jahres rausbringen. Das hatte man uns bei EFRAG gesagt. Weil da wohl doch etwas größere und umfangreichere Anpassungen vorzunehmen sind. Dass man nicht unbedingt auf IOSCO wartet, wundert mich nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das ein regionaler Regulator ist, der meint, bestimmte Dinge einfach vor dem Hintergrund des europäischen Rechtsrahmens klarer fassen zu können, zum Beispiel Lagebericht, ja, dann ist die Frage, soll man sich da wirklich dann so dagegen sträuben? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man eher darauf hinwirkt, dass der Anwendungsbereich identisch ist, also im Sinne von, dass es wirklich nur in beiden Fällen Financial Measures sind und die Berichtspflichten eben möglichst gleichgelagert sind, dass sie dann konkretisiert werden, was das nun heißt vor dem europäischen Hintergrund, das finde ich nicht verwerflich. Ja. Nee, definitiv nicht. Den Rest machen die jetzt hinter verschlossenen Türen.